Christoph, was wäre das Erste, was du zu einer außerirdischen Lebensform sagen würdest?
Also in der momentanen Zeit wahrscheinlich sowas wie, ey, ist super nett, dass euch auf den langen Weg gemacht hat, aber könnt ihr in 10 Jahren wiederkommen? Ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt für die Erde.
Du triffst uns in einer komplizierten Phase unseres Lebens.
Ja.
Sascha, kleine graue Männchen schälen sich aus dem Rauch, der durch die Luke des Raumschiffs steigt. Und was ist das Erste, was du zu ihnen sagst?
Klaatu barada nikto. Oder auch sorry wahrscheinlich so, bitte tut uns nichts an. Also, ich glaube, andere Filme haben da auch schon gute Antworten bekommen. Ne? Also so halt, what is your purpose on earth? Oder wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr hierher gekommen? Wie habt ihr euch nicht selbst zerfleischt in eurer Jugend? Ja, sowas vielleicht.
Das klingt auf jeden Fall alles ganz vernünftig. Ich hatte zuerst überlegt, vielleicht nach der Voyager Golden Record zu fragen, habt ihr eigentlich auch schon das Johnny B. Goodwill auf der Gitarre gelernt? Aber nein, meine Antwort ist natürlich simpel. Ich würde sie mit einer universellen und weltweit verständlichen Grußformel empfangen. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Christoph Dobitsch.
Moin Moin.
Und Sascha Brittner.
Hallo.
Und wir sprechen über Disclosure Day, den neuesten Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Ich bin Lukas Bawenschik, einen wunderschönen guten Tag. Hallo Sascha, hallo Christoph. Wir sprechen über einen Regisseur, bei dem man ja sagen muss, der steht am Anfang vieler Filmsozialisationen. Und bevor wir zu seinem neuesten Film kommen, wollte ich euch kurz noch fragen, ganz viele sind mit dem aufgewachsen, gerade so Generation Millennial und älter. Was ist denn so eure persönliche Beziehung zu Steven Spielberg, wenn ihr das kurz zusammenfassen könntet? Sascha, erzähl doch mal.
Hi, hier ist Christian. Bevor Sascha sagt, wie er zu Steven Spielberg steht, wollte ich euch kurz daran erinnern, dass man Katz finanziell unterstützen kann und wir auf diese Unterstützung gerade wirklich sehr angewiesen sind. Also falls ihr wollt, dass Katz so wöchentlich, wie es gerade ist, immer weitergehen kann, dann schaut gerne nach auf steadyhq.com/katz. Am meisten würde es uns bringen, wenn ihr direkt jetzt eine Jahresmitgliedschaft abschließen würdet. Das sind einmalig 48 Euro und damit könnt ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass dieser Podcast regelmäßig und gesund bleibt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt geht's weiter.
Ja, eine ganz, ganz persönliche. Ich habe tatsächlich in meiner Abschlussarbeit über Science Fiction, über H.G. Wells, ihm auch gedankt, dass er mich obsessed gemacht hat mit Science Fiction, mit Filmen. Und ich sage das immer wieder, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall meine erste filmische, wenn nicht sogar meine erste Erinnerung überhaupt, ist die von Barry in Close Encounters, wie er da in der Tür steht und den tanzenden Lichtern zuschaut. Insofern, die Filme haben mich schon immer sehr beschäftigt, immer mitgerissen und verzaubert. Ich habe ganz, ganz viele Lieblingsfilme, die von ihm gemacht sind, also Close Encounters natürlich oder Jurassic Park. Und ich bin auch oft von ihm einfach sehr zutiefst berührt. Ich fand diese Sentimentalität, die in seinen Filmen halt viele andere Aspekte oft überstrahlt, halt nie störend, und auch seine Wendung in der Karriere fand ich dann auch immer spannend, wenn ich dann selbst als Millennial aufgewachsen bin, und besonders die 2000er waren dann nochmal eine sehr spannende Phase. Insofern ist es auch jetzt, glaube ich, interessant zu fragen, wo ist er denn jetzt so am Ende seines Lebens angelangt, wenn man mal mit so einem Erwachsenenblick auf die aktuellen Werke werfen kann, ja.
Ja, ist schon spannend. Er landet so im jungen Leben oft vielleicht selbst wie ein Alien, wie das Licht, das durch die Tür fällt, und plötzlich sind da fremde, andere Welten. Christoph, wie war es denn bei dir?
Auf jeden Fall nicht so heiß und innig geliebt wie bei Sascha. Ich glaube, ich habe nie gesagt, oh, Steven Spielberg ist mein Lieblingsregisseur, aber trotz alledem hat er halt so ein großes und so ein unglaublich einflussreiches Oeuvre, dass man da nicht dran vorbeikommt. Also ich muss schon sagen, dass Der Weiße Hai einer meiner liebsten Filme ist, dass Jurassic Park so ein Nummer-1-Blockbuster-Kindheitserlebnis war. Und wenn man das so weitergeht, von Indiana Jones über E.T., Reich der Sonne, also die Liste geht weiter und weiter und weiter. Der hat einfach eine fantastische Filmografie, und trotz alledem war er bei mir nie halt so der Regisseur, den ich jetzt nacheifern muss. Was ich trotzdem immer gesagt habe, ist, wahrscheinlich ist er der berühmteste Regisseur. Also geh auf die Straße, frag 100 Leute, wer ist Steven Spielberg? Und die meisten werden wissen, dass er irgendwas mit Filmen zu tun hat oder dass er Filme macht. Und heutzutage weiß ich gar nicht mehr, ob diese Aussage, die ich jahrelang getätigt habe, noch stimmt. Also darüber werden wir heute bestimmt auch reden. Ist der Spielberg 2026 noch immer die Lichtfigur des Hollywood-Kinos oder gibt es irgendwie eine junge Generation, die er schon abgehängt hat?
Na, wenn es sie gibt, dann gehöre ich auf irgendeinem Level schon auch dazu. Das war nie ein Filmemacher, der für mich eine besondere Rolle gespielt hat. Ich habe ihn in der Kindheit natürlich auch irgendwie gesehen, aber das ist nie so zu mir durchgedrungen. Und gerade als ich dann mich wirklich angefangen habe, mit Film und mit Kino zu beschäftigen, war mir diese bei Sascha schon angesprochene Norman Rockwell-Sentimentalität immer so ein bisschen zu viel. Und ich war dann vielleicht eher immer auf der Seite von Kritikern, Theoretikern wie Andrew Britton, die auch vielleicht so eine Art Verführungs- und Taschenspielertrick darin gesehen haben. Und heutzutage kann ich natürlich mit ein bisschen Abstand auch immer sein enormes Talent für das visuelle Erzählen anerkennen, aber ich frage mich immer noch oft, wozu er es einsetzt. Aber es scheint mir heute diese Rolle des Elder Statements zu sein, in die er hineingewachsen ist. Er ist lang genug da, um überall sehr ernst genommen zu werden, sehr respektiert zu werden. Und auch dieser neue Film scheint mir, wird ja nun doch sehr erhitzt und sehr kontrovers diskutiert, oder? Das ist ja auch ein Phänomen, das jetzt nicht für alle seiner Filme geht. Ich habe das Gefühl, über sein Remake von West Side Story hat man jetzt nicht so erbost und erbittert gestritten wie um Disclosure Day auf jeden Fall.
Ja, das sehe ich auch so. Aber es gab auch in den letzten Jahren einfach so viele Sachen, die ein bisschen unter ferner liefen waren, hatte ich das Gefühl. Also Fablemans habe ich auch das gehört. Also den fand man so allgemein gut. Den mochte ich auch. Also der hat mich und meine Filmliebe auf jeden Fall angesprochen. Aber es ist nicht so, dass ich halt jubelnd durch die Straßen gerannt bin und gesagt, hier, Spielberg ist zurück, wieder so ein Ding. West Side Story ist mir auch einfach so ein bisschen untergekommen. Er kam und er ging wieder. Wir haben sowas wie Die Verlegerin, Big Friendly Giant. Ready Player One, bei denen hatte ich das Gefühl. Da gab es zumindest so im Nerd-Kosmos so ein wenig diese Sache, ey, Spielberg macht hier komische Sachen. Spielberg nimmt irgendwie alle Properties und versteht sie nicht so ganz und macht irgendwie einen jungen, hippen Film, der sich anfühlt, als hätten ihn alte, weiße Männer geschrieben. Also das glaube ich schon, dass es in dieser letzten Dekade den Vorwurf gab, dass Spielberg zumindest ein bisschen out of touch ist, wenn nicht sogar einfach an Relevanz eingebüßt hat.
Das sehe ich leider auch so, das unterschreibe ich so. Besonders in den letzten 10 Jahren halt eben. Ne? Also ich glaube, das, was bei Spielberg häufig interessant war, ist, dass es ihm immer wieder mal gelungen ist, so 2 Filme fast gleichzeitig zu produzieren, die sich dann auch thematisch sehr stark unterschieden haben, die sich aber, glaube ich, auch innerhalb in seinem Kopf in irgendeiner Weise ergänzt haben oder insofern beide Sphären seines Gehirns abgebildet haben. Filme, die sehr sentimental waren auf der einen Seite und dann sehr krass auf der anderen Seite. Und ich finde auch, Spielberg ist zumindest mal jemand, man kann ihm diese Sentimentalität vorwerfen, aber jemand, der auch immer eine gewisse Dunkelheit in sich mitführt und Filme hervorgebracht hat, die auch dann ja durchaus Sachen gezeigt haben, die einen schockiert haben oder schockieren konnten. Und ich würde sagen, dass man ihn da immer wieder als doch schon sehr komplizierten Menschen erkennen kann. Und seit er jetzt uns mit The Fablemans so die Keys to the Kingdom gegeben hat, ja, kann man jetzt plötzlich so einiges erkennen. Aber schon Pauline Kael wusste halt 1977 in ihrer Review darauf hinzuweisen, dass die Aliens am Ende mit Technologie und Musik kommunizieren und dass seinen Vater und seine Mutter abbildet. Insofern sind das keine Revelations gewesen und das macht die Filme auch irgendwie nicht unbedingt interessanter oder spannender. Also die Pentagon Papers und Bridge of Spies, das waren halt Sachen, das waren so Elder Statesman-Geschichten und ich würde auch sagen, Ready Player One ist vielleicht so der Linchpin irgendwie so der ganzen Geschichte, weil das ist echt so ein Ding, da war ich mega enttäuscht, weil ich genau wie bei Disclosure Day auch dachte, das ist eigentlich genau das Ding, Spielberg, der Mann der 80er Jahre, der diese Filme gemacht hat, über den jetzt hier dieser Roman geht, muss ich jetzt dieser Sache annehmen und könnte da vielleicht ganz spannende Sachen draus drehen und da hat er irgendwie nicht mehr viel draus gezogen oder Neues sagen können und das ist glaube ich so mit das Ding. Ich finde, er sagt relativ wenig und man kann nur noch persönliche so Selbstbeschäftigungen halt so erkennen. Und das ist ein bisschen langweilig geworden, finde ich.
Interessant. Es ist sicher einer der meist psychotherapierten, psychoanalysierten Filmemacher dort draußen überhaupt. Wir wissen, glaube ich, mehr über seine Scheidung als über manche Ereignisse in unserer eigenen Familiengeschichte. Und das hat sich dann auch in seinem letzten Film ausgedrückt, The Fabelmans von 2022. Der Film, um den er sich sogar sein ganzes Leben gedrückt hat, eine Rückkehr in das traumatische Zentrum seines Kinos. Und jetzt ist er 4 Jahre später im Alter von schon 79 Jahren zurück mit Disclosure Day. Vor dem Hintergrund einer sich zunehmend verschärfenden globalen Krise erleben wir einen Kampf um die Wahrheit. Auf der einen Seite steht die Regierungsinstitution Wardex unter der Leitung des finsteren Noah Scanlon, gespielt von Colin Firth. Er jagt nach zwei doch sehr unterschiedlichen Propheten der Zukunft. Einerseits die Fernsehmoderatorin Margaret Fairchild, gespielt von Emily Blunt, die seit einer kuriosen Konfrontation mit einem Rotkardinal plötzlich psychische Fähigkeiten besitzt. Andererseits den Mathematiker Cybersicherheitsexperten und Whistleblower Daniel Kellner, gespielt von Josh O'Connor, der Wardex offenkundig außerirdische Technologie gestohlen und ihren Ursprung aufdecken will. Beide müssen sich selbst, ihre persönliche Beziehung und ihre Vergangenheit verstehen lernen, damit auch die Menschheit voranschreiten kann. Unterstützt werden sie dabei von einer Gruppe abtrünniger Wardex-Mitarbeiter unter der Leitung von Hugo Wakefield, gespielt von Coleman Domingo. Christoph, Sascha, wie alle populistischen Filmemacher, wir haben es schon angesprochen, hatte Spielberg immer einen doch recht klaren Blick für die Gegenwart. Ich würde sagen, gerade nach den Anschlägen vom 11. September 2001 war sein Ringen mit den Ereignissen ungemein gegenwärtig, auch eine Abbildung so dieses Kinos dieser Zeit. Und noch ein Film wie Ready Player One fügt sich ja bei allen Schwächen, die auch gerade schon angesprochen wurden, sofort ein in bestimmte Diskurse, zum Beispiel so über das Metaverse. Und hier hatte ich zum allerersten Mal das Gefühl, und das soll erstmal noch keine Wertung sein, dieser Film erreicht unsere Epoche wie aus einer anderen Zeit, selbst wie so ein Raumschiff, das herbeitritt, wie aus einer anderen Dimension, in denen uns andere Fragen, andere Ängste und Hoffnungen antreiben. Also als Impuls für unsere Diskussion vielleicht zuerst, ist das hier ein unzeitgemäßer Film? Was meinst du, Christoph?
Ich hatte sehr ähnliche Gedanken. Also ich habe eine der großen Notizen, die ich am Ende meiner Forschung gemacht habe, war aus der Zeit gefallen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Denn genau was du sagst, ich saß da und habe gedacht, wow, das ist ein Film, der in unserer Gegenwart spielt, aber die Ideen, die er kolportiert, dass man quasi die Wahrheit an die Massen weitergeben und offenbaren kann und das wie ein Ruck durch die Welt geht, das ist halt eine Watergate-Idee. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie ganz viele große Wahrheiten an die Oberfläche kommen und dann entweder dementiert werden oder es gibt alternative Fakten oder aber ständig hinterfragt werden müssen, weil wir in einem Zeitalter leben, wo eben AI und ähnliche Programme dafür sorgen können, dass eben Fake und Realität nicht mehr zu unterscheiden sind. Und ich dachte tatsächlich, so einen Film würde ich sehen. Ich dachte, es geht halt um einen Film, wo der Tag der Wahrheit, wie er im Titel ist, irgendwo in der Mitte kommt und es dann ganz stark darauf geht, wie die Leute darauf reagieren, was rauskommt. Und dass wirklich so ein, ja, also fast nostalgischer Optimismus hier drin ist, dass wirklich die Idee, dass wir den Leuten einfach nur die Wahrheit zeigen und sie dann innehalten und reflektieren und die Welt zu einem besseren Ort machen. Das fand ich erstmal überraschend. Das hat mich ein bisschen an Ready Player One erinnert. Why can't we go backwards once? Es war doch früher alles besser. Und auch bei mir steckte aber noch kein Werturteil drin, weil ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass mir hier wirklich eine positive Nachricht mitgegeben wird, auch wenn sie sich für mich dissonant zu unserer Zeit angefühlt hat.
Sascha, wie hast du es denn erlebt? Ist das ein aus der Zeit gefallener Film oder einer, der vielleicht so ein bisschen die Hoffnung wider aller Hoffnung stark macht?
Naja, was man relativ häufig jetzt in besonders englischsprachigen Reviews gesehen hat, war, dass die Leute diesen Film als sehr sincere bezeichnen. Also dieses Wort Sincerity übersetzt man halt im Deutschen mit Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit. Es gibt aber auch den deutschen Begriff der Wahrheitsliebe. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Spielberg schon in den letzten Jahren relativ häufig beschäftigt hat. Also auch in Ready Player One ist ja auch dieses Metaverse nicht dann das Paradies oder bei den Pentagon Papers geht es ihm ja auch um genau dies, nämlich die Offenlegung von Geheimnissen, von Verschwörungen. Und insofern ist das etwas, was ihn beschäftigt hat. Und ich habe das Gefühl schon länger. Und jetzt erscheint dieser Film bestimmt gut 10 Jahre zu spät. Also oftmals hat mich dieses Skript so ein bisschen an etwas erinnert, das wohl 10 Jahre irgendwo bei Emlyn im Schrank geschmort hat. Nee, ich finde tatsächlich nicht, dass dieser Film den richtigen Ton trifft. Ich finde auch besonders eben den Höhepunkt am Ende nicht so bewegend, wie ich mir das erhofft habe. Ein Spielberg-Film über Aliens, über UFOs, das sollte mich eigentlich total bewegen. Und worauf das am Ende hinausläuft, ist halt im Local-TV eine Sequenz von Videoschnipseln, die wir alle schon kennen. Ich bin wirklich total überrascht, dass da am Ende nichts Neues gezeigt wird, ihm auch nichts Neues einfällt, weder thematisch noch visuell. Das Design der Aliens ist ja auch, man könnte es eventuell positiv als gewiss Meta irgendwie so interpretieren, aber es ist am Ende halt eben auch ein Rerun von Aspekten, die wir bereits gesehen haben. Dieser Glaube, dass im Zeitalter von Social Media am Ende das Fernsehen nochmal die Lösung für unsere Probleme ist und alle da nur mal sich kurz hinsetzen müssen und zuhören, das ist sehr out of touch. Das hat mich sehr überrascht vor allem. Und dass es dann auch damit stehen bleibt und endet, das zeigt mir irgendwie dann doch einen sehr einfältigen Blick auf diese ganze Konfliktsituation.
Ja, oder ein optimistischer, aber ich würde zustimmen und ich finde das ganz interessant, dass sehr viele Kritiken sich so sehr auf diesen letzten Part des Films kaprizieren. Also, dass die Diskussion so ein Kraftzentrum findet und alles kommt auf die Frage hin, was ist denn das für eine Position, was ist das für ein Blick auf die Welt und wie ist jetzt damit umzugehen? Man hat fast das Gefühl, der Film kippt so ein bisschen um, der hat so ein bisschen Unwucht und eigentlich überstrahlt das Ende alles, was davor passiert. Ging euch das vielleicht auch so, dass ihr nachher vor allen Dingen eben an diesen letzten Bildern, an diesen letzten Fragen hing? Weil das habe ich auf jeden Fall in der öffentlichen Diskussion sehr so erlebt.
In gewisser Weise ja. Also natürlich, es fängt alles ein bisschen auch an wie ein Agenten-Thriller. Man weiß am Anfang gar nicht so genau, worum es geht. Wenn man nicht mal irgendwie die Trailer gesehen hat, weiß man bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mal, dass es um Aliens geht. Und natürlich will man schauen, was ist jetzt irgendwie der Höhepunkt, worauf laufen wir hier seit 2,5 Stunden hinaus. Mhm. Und da muss Spielberg eigentlich delivern. Und ich gebe da Sascha recht, das war halt was in gewisser Weise unterwältigend war, weil es eben mehr oder weniger nur rekapituliert, was wir gesehen haben und das Alien-Design nicht so wow und amazing ist, wie wir es von anderen Filmen gewohnt sind. Wo ich aber auch wieder das Gefühl habe, ist, dass Spielberg in diesen letzten Minuten zumindest irgendeinen emotionalen Kern trifft. Also er zieht die Aufmerksamkeit von den Hauptfiguren runter und gibt dieser neuen Anchor-Woman, die wir noch nie vorher gesehen haben, ganz viel Raum. Und wie sie spielt und wie sie darauf reagiert und wie immer die Cutaways zu den Leuten kommen, die halt irgendwie mit zitternden Händen Tränen in den Augen haben. Das ist halt so ein Moment, an dem der Film fast funktioniert, wo ich verstehe, okay, ich müsste jetzt eigentlich mit zu dieser Gruppe gehören und ich tue es nicht. Aber Spielberg möchte mir eigentlich zeigen, wäre das nicht schön, wenn? Wäre das nicht toll, wenn die Leute darauf reagieren würden? Ist das nicht eine Welt, an der wir alle zusammen bauen können?
Es ist auf jeden Fall ein Film, der sehr stark von Hoffnung und von Optimismus und vielleicht, wenn man das kritisch sehen möchte, von Naivität bestimmt ist. Ich finde natürlich aber die Frage interessant, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ich dachte an die Frage, die man vielleicht auch über das Werk von M. Night Shyamalan oft gestellt hat, wenn wir heute mit einem Wunder konfrontiert werden würden, könnten wir es noch glauben? Oder es geht dann doch auch wirklich um Glauben, um Überzeugungen, um auch religiöse, spirituelle Überzeugungen, aber auch eben an solche, an eine bestimmte Form von Zivilkultur, an eine bestimmte Form von Demokratie, natürlich auch an Medien und zuletzt vor allen Dingen an Bilder und ganz spezifisch an diese erhabenen, diese uns überwältigenden Spielberg-Bilder. Also ist das nicht vor allen Dingen ein Film, in dem noch ein letztes Mal Spielberg-Bilder genauso überwältigend und genauso demokratisch in der Art, wie sie uns alle gleichermaßen einnehmen, sind, wie sie das in seiner gesamten Karriere waren? Also es ist sicher auch, wir werden über diese selbstreflexiven, metakinematischen Elemente später definitiv noch sprechen, aber mein Gefühl war einfach, dass Spielberg hier eine Welt herstellt, in der seine Art zu unterhalten, seine Art zu erzählen, plötzlich wieder die Norm wird und die Welt erobert. Also das schien mir hier irgendwie schon auch der Grundmodus zu sein. Es ist vielleicht insofern ein nostalgisches Projekt, als dass ein sehr mächtiger Mann, ein sehr mächtiger Filmemacher sich zum letzten Mal absolut und fast göttlich setzen kann.
Es ist auf jeden Fall ein Film, der sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Ne? Also der Filmemacher beschäftigt sich sehr mit seinem Leben und seiner Geschichte. Es wird ja mehrfach betont, dass hier Wardex und diese ganze Alien-Geschichte 79 Jahre lang jetzt schon die Menschheit beschäftigt, und Steven Spielberg ist aktuell 79 Jahre alt. Ich glaube, ich würde dir widersprechen, insofern, dass da am Ende diese Kraft der Bilder alles retten soll oder auch könnte. Ich meine, Spielberg merkt ja irgendwie, glaube ich, zuletzt, dass die Bilder an und für sich alleine nicht für sich stehen können. Denn dann setzt er diese Moderatorin noch hin, die wir vorher nicht gesehen haben, die das natürlich schon überzeugend spielt, aber den Tränen nahe und schockiert ist über Bilder, die wir bereits auch schon genauso ähnlich gesehen haben. Entweder gut gefaked oder halt tatsächlich jetzt in diversen Disclosures auch passend zum Film fast schon wie so eine ungewollte Marketingkampagne vom Weißen Haus erlebt haben. Also dass Spielberg da am Ende selbst merkt, dass die Bilder nicht für sich stehen können und uns gesagt werden muss die ganze Zeit, wie unfassbar das ist, wie bewegend das ist. Für mich steht eigentlich dieser Trailershot stellvertretend, oder die Behandlung dieses Trailershots am Ende, wo das Raumschiff nochmal so aus den Wolken kommt und man denkt, wenn man den Trailer schaut, oh, da geht es jetzt um den großen First Contact, er macht nochmal Close Encounters, aber noch größer und besser, und wir bedienen uns noch alter.
Und so ein bisschen, als würde man bei Close Encounters, das ist ja ein Film, der sehr stark über Bilder und manchmal auch über Stille funktioniert, als würde man da so dauernd Sportkommentatoren zuschalten, oder? Das ist schon auch ein auf irgendeiner Ebene fast geschwätziger
Darauf
Film.
Darauf wollte ich genau hin, auf den Kontrast. Also da vertraut er sich als junger, talentierter Filmemacher selbst und weiß, hier muss niemand etwas sagen, die Musik, die Bilder stehen für sich, und hier am Ende legt er halt nochmal diese Moderatorin drüber, und da merkt man halt eben selbst am Ende, dass es eben nicht reicht, ne? Und das ist das ganz enttäuschend, dass auch am Ende dieser große Trailershot nur so im Hintergrund kurz einmal zu sehen ist, als Footage, das irgendwann mal gefilmt wurde. Eine sehr enttäuschende, eine sehr Limp-Dick-Entscheidung am Ende vielleicht. Also da merkt man, er hat wirklich so ein bisschen was verloren von seiner Magie.
Aber obwohl er vielleicht die Magie in Anführungszeichen eingebüßt hat, ist er, glaube ich, sein Thema treu geblieben. Also gerade der Science-Fiction-Spielberg, von dem haben wir diesen Glauben an die Menschheit immer und immer wieder gesehen. Also mich hat der Film in großen Teilen tatsächlich an zum Beispiel Minority Report erinnert, wo es halt auch ganz oft darum ging, Leute können in gewisse Bereiche der Zukunft sehen, dadurch wird die Handlung des Films diktiert, und wir haben ganz, ganz, ganz viele Verfolgungsjagden. Und auch Minority Report endet damit, dass halt eine ziemlich komplizierte Idee einfach so liegen gelassen wird, weil die Wahrheit ans Licht kommt, weil die Leute denken, ah, jetzt, wo wir genauer drüber nachdenken, das war irgendwie Unsinn, lassen wir das sein. Und neuerdings Ready Player One halt auch. Also, dass die Leute da einfach einsehen, ah ja, hier gibt's eine neue Offenbarung, die an die Öffentlichkeit gekommen ist. Vielleicht ist diese Sache mit der digitalen Welt doch irgendwie eine Schnapsidee. Und in dieser Tradition sehe ich halt tatsächlich Disclosure Day, bloß dass es halt noch unzeitgemäßer wirkt, weil wir so oft das Gegenteil erlebt haben. Also bei Minority Report fand ich das schon immer so ein bisschen eigener, dass ich dachte, okay, dieses System ist eindeutig an Dystopien orientiert, aber es hat ja Vorteile, die einfach so weggewischt werden. Also es gibt keine Grauzone, sondern das war eine schlechte Idee, die müssen wir abschaffen. Und dafür steht Spielberg ja auch, also für Hollywood Entertainment, das klare Positionen bezieht. Und deswegen würde ich da Disclosure Day im Spielberg-Oeuvre gar nicht so unterschiedlich sehen, aber halt in unserer Wahrnehmung, weil eben 2026 nicht mehr 2002 ist.
Also nicht wir, nicht der Film scheitert an der Gegenwart, sondern vielleicht die Gegenwart ein bisschen an dem Film. Gut, aber lasst uns doch vielleicht kurz, um noch ein bisschen breiter auf den Film zu blicken, vom Ende und von dieser Finalität losbeißen und mal das Gesamtwerk, also den gesamten Film eher in den Blick nehmen. Denn da passiert ja, wie schon gesagt, auch noch eine ganze Menge davor. Es gibt Verfolgungsjagden, es gibt virtuelle Duelle, bei denen man sich mit christlicher Symbolik selbst aus dem Virtuellen herausnimmt und sowas. Fangen wir vielleicht ganz am Anfang an, weil ich das irgendwie ein kurioses Bild für einen Spielberg-Film fand, denn wir beginnen tatsächlich bei einem Pro-Wrestling-Kampf. Wir sehen hier Lance Archer gegen Brian Cage, beides AEW-Wrestler, antreten und wir haben so eine Welt des Spektakels, eine Welt des Halbfiktionalen, die in der Wahrheit und Realität so seltsam verschmelzen. Wie seid ihr mit diesen Einstiegsbildern, die doch untypisch sind, würde ich sagen, für Spielberg umgegangen, weil ich war schon irgendwie fasziniert, aber ich erlebte diese Welt am Anfang wirklich auch so ein bisschen Hitchcock-Thriller-mäßig, nur dass das zufällig verdächtig und gejagt werden sich später fast als so eine Art Erwähltsein eigentlich herausstellt. Also wie gingt ihr mit diesem hineingeworfen werden? Also ich hatte wirklich einen sehr rumpligen Start, weil ich lief in mein Kino hinein und dort fand aus irgendeinem Grund eine He-Man-Messe statt. Und nachdem ich dann an einigen Menschen in kuriosen Kostümen, die sich ganz unschmeichelhaft ihrer Physiognomie angekleidet haben, stolperte ich dann in den Kinosaal, ich hatte keinen Trailer gesehen und auf einmal war ich in dieser Welt und der gefällt sich ja da drin, vor allen Dingen erstmal Mysterien aufzubauen. Also wie geht ihr mit diesen ersten Bildern und vielleicht auch mit dieser ersten kuriosen Phase des In der Schwebe Hängens um?
Also ich habe erstmal gedacht, bin ich im richtigen Film? Also ich glaube, der Titel erscheint vorher doch noch, aber dann dachte ich so, Moment, das ist schon sehr interessanter Einstieg. Es ist natürlich, finde ich, ein Spektakel. Und dann merkt man so, darum geht's dem Spielberg diesmal eigentlich gar nicht so sehr, sondern es geht um die Geschichte abseits dessen, was gerade alle betrachten. Ich würde sagen, es ist lobend, dass es immerhin ein Wrestling-Match ist und kein MMA-Match. Es gibt natürlich durchaus jetzt aktuell die Parallele zu ziehen zu dem Kampf, der da vor dem Weißen Haus ausgetragen wurde, wo halt die Leute sich wirklich tatsächlich blutig hauen und die Knochen brechen. Und beim Wrestling hat man immerhin noch das narrative Element, die Theatralik, die Dramatik in der Geschichte.
Aber für Spielberg sind beide so Ausdruck einer Grobschlechtigkeit der Gegenwart, oder?
Es geht relativ, finde ich, sehr plump direkt um die Einführung des Themas, die Menschheit im Konflikt miteinander und eigentlich, was wir hier sehen, ist sehr plump, sehr, sehr gewalttätig und nicht das, wo wir eigentlich hin sollten miteinander, in die Zukunft gehend, Hand in Hand. Und das betont der Film halt immer wieder und ich weiß halt nie so richtig, der Film zeigt es mir nicht so richtig, diese Empathie. Die wird nie so deutlich, die dann notwendig ist, um über diese Existenz hinauszukommen. Insofern, der Film führt das ein und entwickelt dieses Thema halt nie wirklich weiter. Er lässt das immer in der Schwebe. Ich habe auch das Gefühl, dass der Film ab diesem Moment am Anfang wieder so einen großen Überraschungsmoment tatsächlich irgendwie jagt und ihn nie findet. Kein großes Bild findet, das mal wieder für sich steht. Und enttäuschender Einstieg irgendwie und dann auch nicht mehr viel gekommen für mich.
Christoph, geht dir das ähnlich, dass diese Themen, also das war zumindest auch mein Erleben, da würde ich mich Sascha anschließen, ganz oft in irgendeiner Form in den Raum gestellt werden. Also dass es hier um Empathie geht, das sehen wir eigentlich immer wieder, bis hin zu den Superkräften, die dann plötzlich eben über unsere eine Protagonistin kommen. Und andererseits natürlich die Religiosität, dann dieses metakinematische, selbstreflexive, diese Selbstbetrachtung des Werks, also bis hin zu einem Filmemacher wie Steven Spielberg, der zuletzt in seinem Film das Haus seiner eigenen Kindheit nachstellt. Und dann werden wir später auch das Haus einer Figur aus der Kindheit hier vor uns erleben. Aber ich würde auch sagen, es gibt wirklich wenig Anwendung und Transferleistung. Wir sehen das selten in Dramaturgie übertragen, sondern diese Themen, die werden viel so formuliert und behauptet, aber nie so richtig lebendig in meinen Augen.
Ja, das sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Also ich verstehe den Film, aber ich fühle ihn nicht oft genug. Da sind ganz oft Thesen, die für mich auch Behauptung bleiben. Und trotz alledem versteht Spielberg natürlich sein Handwerk. Also es gibt einen Grund, warum er so einen Massenappeal hat. Und ich glaube total, dass es heute junge Leute gibt, die sich gerade anfangen für Film zu interessieren und die irgendwie in Disclosure Day gehen und irgendwie so einen Aha-Moment haben, über den wir halt so 2-3 Dekaden hinaus sind, wo man denkt so, wow, krass, die erste Szene, da wird dem Publikum im wahrsten des Wortes in die Fresse gehauen und wir sehen so ein Medienspektakel. Mhm. Und die letzte Szene ist genau das Gegenteil. Da sind alle ganz ruhig und da ist eine andere Medialisierung. Und hier wird uns gesagt, dass Gewalt so ist.
Aber es ist eigentlich auch ein Spektakel, oder?
Aber genau.
Also was ich mich da gefragt habe, was unterscheidet denn das eine Spektakel vom anderen? Weil wenn wir zum Beispiel bei Guy Debord gucken, bei der Gesellschaft des Spektakels, da ist ja nun irgendwie das, was die Massengesellschaft an Selbstmobilisierung, an Selbstvervielfältigung betreibt, gleichermaßen Spektakel. Und bei Spielberg scheint es ja ein gutes Affizieren und ein schlechtes Affizieren, ein gutes Spektakel und ein schlechtes Spektakel zu geben,
ja,
oder?
Ja, genau. Also würde ich auch so. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er Wrestling aktiv verteufelt. Also dafür ist er zu clever, um sich da quasi große Teile des amerikanischen Publikums irgendwie zum Feind zu machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er da sagt, ey, das, was ihr hier macht, irgendwie jubeln und klatschen, während sich Leute auf die Fresse hauen und während sie euch im wahrsten des Wortes auf die Fresse hauen, weil ihr gerade durch die Kamera blickt, ist nicht die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen sollen, sondern wir müssen zuhören, wir müssen Tränen in den Augen haben, wir müssen wieder was fühlen. Die Superkraft meiner Aliens, die sie an euch weitergeben, ist Empathie und Zuhören. Und obwohl ich diese ganzen Themen sehr grobschlächtig finde und wir auch gleich nochmal darüber reden müssen, wie grauenhaft ich die religiösen Sub- und Übertexte fand, haben mir die Szenen danach relativ gut getaugt. Also als wir aus dem Wrestling-Match weggehen und als es diese Übergabe in der Garage gibt, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, wir gehen hier in 70-Spice-Thriller-Territorium, Leute werden gejagt, Verschwörungstheorien, ist alles so ein bisschen auch an unseren Welt- und Meta- und Filmwissen genährt, wo wir hier gerade sind. Und wenn du mir quasi einen modernen Agenten-Thriller zeigen willst, dann bin ich erstmal dabei. Egal, was rauskommt, du darfst mich hier spannend unterhalten. Und zumindest das, bei aller Enttäuschung, hat der Film für mich häufig geschafft. Also wenn ich zwei Dinge sagen soll, die wirklich gut für mich funktioniert haben, ist Nummer eins, dass ich eben diesen Paranoia-Vibe gespürt habe, der eben seit den 70er Jahren ist, auch wenn die Mittel und Wege, wie Leute verfolgt und gefangen werden und wieder fliehen müssen, manchmal wirklich grobschlächtig war, aber die Events haben oft genug für mich geklappt. Und ich fand die Rolle von Emily Blunt wirklich fantastisch, beziehungsweise ich glaube, ich habe dieses Jahr noch nie so viel Spaß bei einer Performance gehabt. Also immer, wenn sie auf dem Bildschirm war, fand ich mich wirklich grandios unterhalten. Und deswegen funktioniert Disclosure Day für mich als Unterhaltungskino, aber eigentlich möchte er ja mehr sein als das.
Das ist interessant. Das war auch so die Trennung, die ich in vielen anderen Diskussionen gehört habe und in anderen Podcasts, dass man stellenweise sagte, ja, ich mochte den Action-Teil, aber den emotionalen Teil nicht. Oder vielleicht, ich mochte den emotionalen Teil, aber den Action-Teil nicht. Ich glaube, das erlebt man auf jeden Fall hier stärker getrennt, weniger als Einheit, als man das sonst in seinen Filmen meist vielleicht hat. Ja. Also das war auch mein Gefühl, dass dieser Film so ein bisschen zerfällt, dass der sich gefällt, vielleicht auch in nicht einer ganzheitlichen, sondern in einer gewissen Fragmentierung. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt am Anfang ein bisschen Freude an meiner eigenen Irritation, am Nichtwissen, wie das eben so oft in so etwas funktioniert. Also manchmal ist man doch so ein bisschen wie so in einer Folge Twilight Zone. Mhm. Man fragt sich, wohin werde ich jetzt geleitet? Aber meistens hatte ich dann doch das Gefühl, ich befinde mich irgendwie gerade im Leerlauf und dann kommt irgendjemand und gibt mir so diese Informationspakete. Also wir haben wirklich so Situationen, in denen dann die Exposition dann doch irgendwie sehr konfrontativ, sehr direkt eben so uns in Häppchen so vorgesetzt wird und vielleicht auch nicht so richtig in Beziehung zu den Figuren oder den Ereignissen tritt. Und das fand ich so ein bisschen seltsam. Es ist so, wie in einem Videospiel dann manchmal Zwischensequenzen kommen oder Texttafeln oder so, tauchte das hier plötzlich auf. Und vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem, was du gerade auch gelobt hast, so die Inszenierung, die Bewegung, die Kontinuität des Films, der Fluss, weil das ging für mich auch nicht auf. Ich habe schon mich auch dann schnell gelangweilt und musste sagen, ich habe diese 2,5 Stunden dann auch sehr an meinem Körper gespürt und Ein von uns eigentlich allen geschätzter und oft sehr kritischer Kollege Yannick Neulting erzählte in seiner YouTube-Kritik auch, das wäre hier alles irgendwie so toll gemacht und er hätte das ja gar nicht gespürt. Und ich war schon auch erstaunt, dass er, den ich wirklich oft da als ein Bollwerk gegen viel Unsinn erlebe, da doch so in die Rolle des Schuljungen zurückgefallen ist. Also bei Andrew Britton würden die 80er Jahre und ihr Kino ja oft so als so Bliss out, also so als ein willentliches Aufgebenen so des eigenen Erwachsensein und der eigenen Position als kritischer Bürger irgendwie verstanden, so eine Regression in die Kindheit. Und ich habe schon auch irgendwann gedacht, so ja, das schleift mich alles mit, es sind diese üblichen Plansequenzen, diese kleinen, die er macht, die Kamera rotiert ganz fleißig um Menschen und kreist so um sie, als wären wir in einem Tony Scott-Film, und manchmal löst dann auch die Kreisbewegung selbst das Erscheinen von Kornkreisen aus, aber ich habe in dieser Bewegung wenig Brüche, wenig einzigartig, wenig wirklich aufregende Entscheidungen erlebt. Gibt es denn auf so einer Ebene von Form und Inszenierung Momente, Ideen, die für euch irgendwie herausstechen? Sascha, gab es irgendwie eine Bewegung, irgendeine Form von Farbinszenierung oder irgendwie sowas, die für dich irgendwie besonders war?
Tatsächlich leider nicht. Und das ist für mich somit das größte Enttäuschung, die ich hier aus diesem Film mitnehme. Weil ich meine, es ist ja nicht so, als hätte jetzt Steven Spielberg seinen ersten mittelmäßigen oder auch sogar schlechten Film gemacht. Da gibt es ja doch schon einige. Dennoch,
1941 ist schon ein bisschen her.
Ja, Always bin ich jetzt auch kein Riesenstan oder sowas, aber man kann dennoch immer wieder aus seinen Filmen relativ viel ziehen. Also Momente, in denen diese Magie, die eben schon angesprochen wurde, tatsächlich lebendig wird, heraufbeschworen wird. Und du hast eben angesprochen, diesen Zwiespalt aus Action auf der einen Seite und dann diese Emotionalität, die der Film immer wieder betont. Und das findet halt eben auch nie zusammen. In den Momenten, wo der Film Fahrt aufnimmt, wo es dann diese Verfolgungsjagden gibt, die ja auch nichts wirklich Neues sind. Irgendwo ist eine Location, 4, 5 schwarze Autos fahren, hin, böse Leute steigen aus und suchen jemanden und dann ist er vielleicht da oder nicht. Das ist ein sehr episodischer Film, der immer wieder in dieses Muster zurückfällt. Das ist nicht so sehr die die Schuld von Steven Spielberg, das lasse ich eher dem Drehbuch an, das immer wieder in diese Struktur zurückfällt, aber Steven Spielberg hat es dennoch immer wieder geschafft, in seinen Action-Momenten dann doch eben diese emotionalen Bilder zu finden, die Charaktere framen, die einen mitfühlen lassen, wo der Film einfach klickt. Und ich kann das nicht besser beschreiben. Ich bin niemand, der jetzt irgendwie sagt, der Plot ist so schlimm und deshalb funktioniert der Film für mich nicht. Ne? Also ich bin auch ein Tenet-Enjoyer, würde ich mich hier durchaus bezeichnen. Und ein Film muss für mich eigentlich nur emotional Sinn machen, um zu funktionieren. Und dennoch würde ich sagen, dass es hier einfach nicht zusammenführt. Und ja, auf einer formalen Ebene, ich bin niemand, der jetzt irgendwie Janusz Kaminski hier ans Brett nageln will oder so. Der hat schon sehr, sehr viele Bilder geschaffen, die mich sehr zutiefst berühren. Und ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan von War Horse, besonders dem Ende. Das ist natürlich schon eine sehr kontroverse Meinung, selbst unter Spielberg-Fans. Und insofern, wenn man ihn lässt oder wenn man ihn dazu zwingt, Farbe in seine Bilder zu bringen, dann gelingt da irgendwie auch mehr. Und das ist mit so eines der größten Probleme, das ich hier habe, dass dieser Film einfach langweilig auch oftmals aussieht. Also irgendwo im Februar, wenn er da gedreht wurde, er spielt zumindest mal in Kansas City und Umgebung, also in der Mitte Amerikas, das kann man natürlich irgendwo symbolisch erkennen, ne? In der Mitte Amerikas wird jetzt hier diese Wahrheit gesucht und die Leute finden dann halt nochmal zusammen in der Mitte, werden von den vom Ende des Spektrums nochmal von ihren extremistischen Positionen hereingeholt. Dieser Tribalism in den USA ist natürlich mit so die stärkste Tendenz in den letzten 10 Jahren, die Leute politisch auseinandertreibt. Und der Film spielt das ja auch an. Es geht zwar jetzt nicht um einen drohenden Bürgerkrieg, aber um einen drohenden dritten Weltkrieg im Hintergrund, der verhindert werden muss. Und dennoch ist das die ganze Zeit so schwerfällig. Und wenn wir dann diese Actionsequenzen zu Ende gebracht haben, ich sehe das wie du, ich fand das sehr langweilig und sehr zäh, dann landen wir in Räumen, in einer Lagerhalle, wir landen in einem leerstehenden Haus, wir landen in einem Studio. Das sind alles Orte, die aus denen macht er nicht viel, der Film. Und Janusz Kaminski gelingt da hier und da ein Bild. Ich finde zum Beispiel dieses Bild mit den filmenden Handys durch die durch die Schaufenster durchaus spannend. Aber ansonsten, ja, weiß nicht. Hast du da mehr rausgezogen, Christoph?
Ich fand das ganz interessant, wie du es beschreibst. Ich muss daran denken, dass Pauline Kael ihre Theorie, ihre Frage nach der Beziehung zwischen Popkultur und Religion immer an den Indiana Jones Film entzündet hat. Und ich glaube, wenn es da eine Verbindung gibt, wenn die Sinnsuche des Menschen sich auch im Popkulturellen fortsetzt, dann hat es viel mit Bildern zu tun, mit Ikonografie, was ja auch ein religiöser Begriff eigentlich ist, die Ikone, das Heiligenbild. Und ich glaube, dass es oft um das Überhöhen geht, um die Apotheose, um den Mensch, der größer und stärker und schöner wird, oder das Ereignis, das eben wie ein Wunder eigentlich vor uns tritt. Und wenn ich an diesem Film hier, auch an dieser Janusz Kaminski-Blau-Ästhetik, die mich doch an die Filter vielleicht irgendwie der 2000er doch erinnert hat, also deshalb vielleicht auch der Minority Report-Vergleich oder sowas, dann hatte ich schon das Gefühl, es fehlt hier vor allen Dingen an großen ikonografischen Bildern, an Bildern, die ein Eigengewicht entwickeln. Also bei allen Problemen, die ich mit einem Film wie, keine Ahnung, Third Encounters haben kann, das ist ein geduldiger Film und das ist ein Film, der im Crescendo sich gefällt, der aufbaut und aufbaut und der dann diese gewaltigen Alien-Raumschiffe wirklich auch auskostet und diesen Bildern Raum gibt. Und hier habe ich das Gefühl, es ist immer eine Grundhektik da und man möchte auch schon auch eilig aus allem, was Bewegung ist, in diese Sicherheitsräume, die Sascha gerade beschrieben hat. Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein Film, der mit der Größe, die eigentlich Spielberg mal hatte, gar nicht umgehen kann und immer in diese Luftschutzbunker zwischen den Sequenzen flieht. Ja. Aber Christoph, wie ging es dir denn
war
damit?
Ein sehr klaustrophobischer Film.
Genau, also einerseits verstehe ich eure Sichtweise und bin auch der Meinung, aber ich glaube, ich gebe so eine Art backhanded Kompliment raus. Ich glaube nämlich, Spielberg schafft es zumindest für mich aus einem Film, der richtig, richtig, richtig mies sein könnte, noch irgendwas rauszuholen. Denn was wir eigentlich sehen, ist tatsächlich, ganz oft reden Leute miteinander. Mal persönlich, mal über Force-Chat sozusagen, dass sie gegenseitig ihre Illusionen sehen. Mal am Telefon, mal stehen sie sich gegenüber, mal durch Kameras, mal durch Handys etc. etc. Also wir haben ganz viele Sachen. Menschen unterhalten sich auf unterschiedliche Weise. Dann haben wir diese ganzen Verfolgungsszenen. Auch da, Sascha, bin ich total bei dir. Haben wir alles schon mal gesehen. Die Leute gucken, die Außerirdischen sagen, ich muss da hingehen, wir gehen dahin. Und auf der anderen Seite guckt die Regierung, oh, die Außerirdischen sagen, wir müssen da hingehen und sie gehen dahin. Und trotz alledem schafft es Spielberg für mich, dass sich das nicht so anfühlt wie dieser eigentlich langweilige, triste Film, der es sein könnte, weil ich zwar keine Highlights, aber zumindest kleine Momente bekomme, die mir Spaß machen. Die Gespräche sind eben handwerklich gut genug inszeniert, dass ich da ein bisschen beibleibe. Als es die dritte Verfolgungsjagd gibt, die in der Lagerhalle endet, bekommen wir plötzlich das Gimmick, dass Leute die Wagen und die Häuser, die da sind, nicht sehen können und da reinrennen, was es zumindest so ein bisschen aufmischt. Und die beiden Szenen, die mir wirklich gefallen haben, also ohne Wenn und Aber und ohne da irgendwie nochmal eine Beleidigung mit reinzumischen, sind tatsächlich auch wieder zwei mit Emily Blunt. Ich mochte diesen einen großen Wanner, der in ihrer Wetteransage endet, also wo sie in ihr Nachrichtenbüro kommt und alles komplett kollabiert, wo sie von
so eine Walk-and-Talk-Situation oder wie aus den Newsroom oder sowas vielleicht auch ein
und
bisschen.
Und da hat er mich bekommen, Und da habe ich gedacht, okay, ich verstehe, hier manifestieren sich gerade Fähigkeiten, das wird quasi der Anschlusspunkt für den Rest des Films. Ihr Spiel ist super, wie sie von Situation zu Situation geht, ist ein bisschen spannend, ein bisschen verstörend, aber auch teilweise sehr witzig und es endet eben wirklich in Crescendo. Und die andere Szene, wo sie ihr Kindheitshaus quasi entdeckt. Auch da gibt es hier und da ein paar Dialogzeilen, aber wir sehen die ganze Zeit Coleman Domingo an einem Set, wo ich am Anfang da, okay, ist ja ein Metakommentar, dreht er einen Film, ist es ein Film in Film? Und am Ende finden wir raus, ist das Haus von Emily Blunt, das Kindheitshaus. Und auch da wieder ihre Reaktion, wie sie durchgeht, wie da ein Akzent gesetzt wird, hat mir sehr gefallen. Und diese beiden Momente, die ja eigentlich den zweiten und den dritten Akt des Films einläuten, sind von Spielberg meiner Meinung nach klasse gesetzt. Bloß kann er damit nicht die Spannung halten, die er eigentlich erzeugen will. Also die Weichen, die er stellt, sind in Ordnung, aber der Film, der dahinter steckt und ja, Sascha, das Drehbuch, was du eben zu Recht als sehr wackelig bezeichnet hast, die stellen sich ihm so ein bisschen in den Weg und ich habe das Gefühl, dass er eher dagegen kämpft, als da etwas zu realisieren, was dort angelegt ist.
Vielleicht erwähnen wir kurz die Story, die auf der das Drehbuch dann, auf deren Basis das Drehbuch dann geschrieben wird, ist auch von Spielberg. Das heißt, wir müssen dann vielleicht überlegen, wo beginnt der Kreis, wo beginnt die Schleife. Aber ich finde ganz interessant, diese Momente, die wir beschreiben, die du jetzt gerade nochmal nacherzählt hast, Christoph. Es geht viel um den Kontakt zwischen Menschen und höheren oder zumindest weiterentwickelten Wesen. Es geht in diesem Film auch wahnsinnig viel um Kontrolle und das Besitz ergreifen von anderen. Also wir haben verschiedene Methoden, mit denen Menschen sich andere gefügig machen können. Und es hat natürlich irgendwie mit dem Kino zu tun, mit dem Kino als Mittel der emotionalen Manipulation und der Frage, inwieweit ist das legitim und inwieweit nicht. Und ich würde sagen, da gibt es einerseits eben diese Alien-Technologie, mit der wir vor allen Dingen dann eben Noah Scanlon, also Colin Firth, großen Schurken hantieren sehen, der über weitere Zeit die Freundin von unserem Protagonisten Daniel Kellner psychisch übernimmt und die versuchen muss, sich gegen ihn zu wehren und das unter anderem mit einer Selbstverletzung durch ein Kruzifix tut, also der Schmerz des Realen. Und andererseits haben wir dann Margaret, also die Emily Blunt-Rolle, die auch Menschen, ich sage mal, manipulieren kann, kontrollieren kann, indem sie ihnen eben besonders empathisch gegenübertritt, indem sie ihre inneren Wünsche und Sehnsüchte und diese Sachen, die sie sich immer schon auf irgendeiner Ebene gesagt haben, aber nie ganz akzeptieren konnten, so verkörpert und vor ihnen eben als die Menschen, die in ihrem Leben am wichtigsten sind, auftritt. Und ich würde vielleicht gern mit euch reden, mit diesem Gegenüberstellen von so zwei Formen der Kontrolle, der Manipulation. Wie habt ihr denn diese Zugänge erlebt? Was hat das mit Kino zu tun? Was hat das auch mit der Frage nach Empathie im politischen, im gesellschaftlichen Sinne zu tun? Also, was erfahren wir hier über die Frage, wie wir uns anderen öffnen oder wie wir andere für uns öffnen. Sascha, erzähl doch gern mal ein bisschen was dazu.
Also ich muss die ganze Zeit tatsächlich an andere Filme denken, wenn du das so beschreibst. Ich sehe das hier einfach nicht in diesem Film. Also ich habe schon am Anfang irgendwie gedacht, mache ich einen Gag, ja, lasst uns über einen Film sprechen, dem es um Aliens und Trauer und auch religiöse Personen gibt, die
Close
wanken,
Encounters.
Ja, und es gibt noch traumatisierte Kinder. Lasst uns über Science reden, ja, oder die Frage, wie kann man denn mit den Aliens kommunizieren und ist das überhaupt möglich? Darüber hat Arrival auch schon bessere Antworten gefunden. Und überhaupt, wie ist das Alien als the other, also die andere, der andere Körper, über den wir dann introspektiv uns weiterentwickeln können, das finde ich auch in Contact schon viel besser irgendwie erzählt. Und die Frage auch nach religiösem Extremismus oder unserer Existenz ist da schon besser beantwortet. Ich meine, selbst Knowing, wer sich an diesen Film mit Nicolas Cage noch erinnern möchte, schafft es, finde ich, in so einem apokalyptischen Szenario im Hintergrund über Empathie und traumatisierte Kinder auch wiederum sehr viel mehr zu erzählen. Also ich sehe das irgendwie nicht so sehr in diesem Film, so leid es mir tut.
Ich würde auf jeden Fall in die Reihe noch The Abyss stellen, wo es halt auch um Aliens gibt, die eigentlich nur unser Bestes wollen und vor denen sich die Menschheit beweisen muss. Aber ja, das stimmt, das Referenzfeuerwerk von anderen Filmen, die ein ähnliches Thema oft besser oder zumindest aber früher behandelt haben, ist total lang. Also was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass es in diesem Jahr schon der zweite Science-Fiction-Film ist, in den Leute gegen ihren Willen entführt werden, um die Menschheit zu retten, total traumatisiert rauskommen und am Ende irgendwie feststellen, dass es alles in Ordnung und zum Besten von allen war. Also, dass das mir dieses Jahr zum wiederholten Mal in Hollywood-Blockbustern vorgetischt wird, dass halt Dinge, die gegen meinen Willen mit mir passieren, gerechtfertigt sind, wenn sie zum Wohle aller sind, fand ich schon ein bisschen eigenartig. Und da bin ich halt wieder bei deiner Frage, Lukas. Also was wird hier erzählt mit Kontrolle und Kontrolle abgeben? Und im Endeffekt ist es wieder eine Spielberg-Philosophie, wo Dinge entweder schön oder schauderlich sind. Also wenn die Kontrolle von der finsteren Regierungsorganisation, die nur unser Schlimmstes will, ausgeübt wird, dann ist das übergriffig, dann ist das eine Form von Entpersonalisierung, von Entkörperlichung, ja, geradezu eine psychologische Vergewaltigung im weitesten Sinne, die ein älterer Mann einer jüngeren Frau vornimmt. Aber wenn diese Kontrolle gegen unseren Willen von diesen anderen Wesen kommt, die eben unser bestes Interesse haben, die ja auf einer fast religiösen Weise wieder wissen, was gut für alle ist, wenn die Kinder entführen und das Leben von diesen Menschen eigentlich zerstören, dann ist diese ausgeübte Kontrolle in Ordnung, dann ist es kein Fluch, sondern es ist eine Gabe. Und so würde ich eben das aufschlüsseln, was Spielberg hier sagt, im Sinne von, es geht nicht darum, ob Dinge, die dir gegen deinen Willen angetan werden, oder ob es gut oder schlecht ist, dass dir Dinge gegen deinen Willen angetan werden, sondern wer es dir antut und je nachdem, ob es die Guten in Anführungszeichen oder die Bösen sind, ist das eben gerechtfertigt oder nicht.
Also das heißt, wir können hier eigentlich keine politische Diskussion um Fragen wie die Diktatur, die Zwang ausübt oder das liberale System, das vielleicht Nudging betreibt oder das Anreize setzt oder sowas führen, weil dieses Manichäische als Perspektive, dieses religiös in Gut und Böse aufteilende eigentlich diese politische Dimension so ein bisschen schwer überlagert und vielleicht auch die Schurken hier am Ende von sich aus begreifen, wie böse sind und sich stellen, also dass sie wirklich so einen Herzenswandel durchlaufen, der vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nichts kommt oder aus der religiösen Kraft des mächtigen einzelnen Bilds, des Wunders, das alle bekehrt. Das ist schon auch ein Film, der vielleicht durch diese Einteilung und Gut und Böse sich viele theoretisch interessante Diskursebenen auch so ein bisschen verbaut, oder? Aber ich hatte auch das Gefühl, wenn auf der einen Ebene jemand sich von außen dazuschaltet, um mich zu zwingen, und der andere das auch tut, aber auf Basis meiner Wünsche, dann finde ich das erstmal irgendwie auch, das finde ich sehr, sehr fragwürdig, das finde ich sehr problematisch, weil ich glaube nicht, dass wir im Kern eine Essenz und damit einen auch wahren und ehrlichen Wunsch haben. Also das ist ja auch, es gibt ja auch immer einen Grund, warum wir zum Beispiel diese Dinge, die uns dann als das Offenkundige vorgehalten werden, nicht tun irgendwie, sondern vielleicht, es gibt ja eigentlich meistens nicht die richtige und die falsche Entscheidung nur rein, sondern eben ein Abwägen zwischen Vor- und Nachteilen und eben Pfade, deren Entscheidungswirkung wir eigentlich gar nicht nachvollziehen können. Wir wissen oft nicht, was der andere Pfad ist. Und für mich sind diese beiden Formen der Kontrolle, der Manipulation doch eigentlich sehr ähnlich. Und dass Spielberg das nicht begreift, dass auch sein vermeintlich gutes Führen zum Licht oder was Michael Haneke vielleicht auch zum Beispiel jemand ein anderer Filmemacher, aber der vielleicht auch einer, der sich eigentlich als Gegenstück erlebt, aber der ja auch so irgendwie immer markig von der Vergewaltigung zur Freiheit und solchen Dingen salbadert, dass das vielleicht oft ähnlicher in so einer diktatorischen, beherrschenden Position ist, als man glaubt irgendwie. Also ich fand das doch sehr entlarvend für sein Werk und sein Inszenieren. Er will nur unser Bestes, aber beherrschen will er uns doch.
Also es mangelt ihm am Ende entweder an Mut oder auch einfach an der Überzeugung, vielleicht auch mal so ein Downer-Ende irgendwie so einbauen zu können. Ich glaube, das gelingt ihm einfach nicht. Dafür ist er dann doch ein bisschen zu gutmütig und vielleicht auch so lieb, tollpatschig. Also Disclosure Day hätte eigentlich ja auch als Alien-Invasion-Film funktionieren können. Ja? Wir werden hier nicht durch Krieg, den wir selbst miteinander führen, überwältigt, sondern durch psychologische Manipulation. Und die Aliens, die uns immer wieder im Film entweder nicht gezeigt werden oder als Tiere, um uns zu beruhigen. Das ist ja alles ein Aspekt von Täuschung. Wir werden hier die ganze Zeit getäuscht und auch die Bilder könnten uns eventuell täuschen. Wir sind uns nicht so richtig sicher, ob wir die überhaupt an die Menschheit hinauslassen können. Können die mit der Wahrheit klarkommen oder nicht? Denn jetzt sind die Bilder am Ende draußen und das letzte Wort im englischen Original ist ja dann listen, also hör zu. Das könnte ja auch eventuell eine Art Befehl sein. Wir haben jetzt hier einen neuen Alien Overlord, der so rein geschippt wird. Also halt, das hätte eventuell ein viel spannenderes Ende sein können, als das, was Spielberg dann am Ende macht. Also diese Gutmütigkeit, dieser Glaube an das Gute, das ist schwach am Ende. Das ist, das tut dem Film keinen Gefallen.
Und dabei sind ja oft die Ansätze auch in seinen Science-Fiction-Filmen vorhanden. Ich hatte schon Minority Report erwähnt, da kann man sich eigentlich über die Grauzonen dieses Systems streiten. Also wo quasi der Nutzen ist und welche Opfer man bringen muss. Und herrscherische Science-Fiction-Filme hätten das auch gemacht. Hier bei Disclosure Day gibt es auch, wenn ihr euch daran erinnert, den Moment, wo halt Emily Blunt bzw. ihr Ehemann Wyatt Russell erzählt, sie hat seit ihrer Kindheit die Albträume, dass sie halt in Pfefferkuchenhaus gelockt wird. Das heißt, das, was die Aliens mit ihr gemacht haben, das ist traumatisierend. Also für sie war das die Hänsel- und Gretel-Geschichte, wie sie halt an einen finsteren Ort, der nur ihr Schlechtestes herausfordern will, entführt wird. Und mit diesem Trauma muss sie leben, bis als erwachsene Frau. Ihr Ehemann sagt, sie wacht quasi schreiend in der Nacht auf, im weitesten Sinne. Und das Ganze wird aber ein bisschen weggewischt, weil der Zweck die Mittel heiligt. Und sowas Ähnliches hatte ich tatsächlich aber auch in Ansätzen schon bei Unheimliche Begegnung der dritten Art. Und da, Sascha, würde mich als Fan interessieren, ob du es auch so empfunden hast, dass der da was macht, was nicht ganz unähnlich ist. Dass die Richard Dreyfuss-Figur sich eigentlich ganz schrecklich verhält, dass er quasi von was besessen wird, dass er seine Familie komplett zerstört, seine Frau und seine Kinder, die nichts getan haben, quasi Opfer dieser Sache sind und trotzdem durch dieses erhebende majestätische Ende mir nicht gesagt wird, hier ist ein Mann, der gerade seine Pflichten als Vater vernachlässigt und der seine Familie kaputt macht, sondern hier ist jemand, der hat an das geglaubt, an das andere nicht glauben wollen. Der hat einen weiteren Horizont, der war komplett unverstanden. Und jetzt wird er damit belohnt, dass er Welten sieht, die anderen verschlossen wurden. Also auch da schon hatte ich so eine Art moralische Diskrepanz, die mir für Spielberg gar nicht so unüblich erscheint.
Nein, das ist das, was ich zu Beginn auch meinte, diese Dunkelheit, die auch immer wieder in seinen großen Bildern schlummert. Ja, ja. Auch die Menschen, die dann am Ende aus dem Raumschiff rauskommen, die, das ist ja kein Happy End, wenn du in den 40er Jahren entführt wurdest und jetzt dann nochmal 30 Jahre später die Welt nochmal neu begehst, alle Leute sind 30 Jahre älter, du bist gleich alt geblieben, das ist auf jeden Fall da. Und es geht ja auch wieder darum, dass man da ausgewählt wurde, beziehungsweise glaubt, ausgewählt zu sein. Ist ja auch spannend, dass er, Roy, dann am Ende mitgeht und die andere Frau, die mit ihm hingefahren ist, dort noch bleibt, um bei ihrem Kind wahrscheinlich zu bleiben, beziehungsweise das Kind kehrt wieder zurück und dann gibt es dann das Happy End. Der Vater geht mit auf die Reise. Es ist auch etwas, was Spielberg in den späteren Jahren immer wieder bereut hat. Genauso wie er auch in E.T. irgendwann mal am Ende die Waffen der Menschen am Ende ausgetauscht hat, der FBI-Agenten, mit Walkie-Talkies. Yes. Und dann hat er sich dann auch nochmal Special Edition gegen den George-Lucas-Ansatz entschieden und gesagt, nee, das war doch damals so, wie es sein sollte. Und er hat dann doch nochmal ein bisschen Mut gefunden. Hier fehlt der ihm, finde ich. Du hast jetzt eben die Margaret angesprochen, die Figur von Emily Blunt. Und die spielt das, gebe ich dir recht, auch, das ist auch so geschrieben, sie spielt es auch so, also es ist jetzt nicht die Schuld der Schauspielerin, aber so als so wishy-washy. Und bei O'Connor, die Figuren sollten übrigens gleich alt sein, was ich schon mal im Casting ein Problem finde irgendwie, der spielt das ganz anders. Ne? Also der schreit dann auch in diesem großen Moment, nein, das sind nicht Tiere, geh nicht mit denen. Und zuvor ist er auch immer sehr zusammenkauernd, also ein ganz typisches Opfer von Abuse, finde ich hier, wie er dargestellt wird. Während wir das bei Emily Blunt nicht so sehen, das ist auch einfach es ist einfach uneben im Drehbuch. Ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall ein Oversight. Da hätte der Film ein bisschen mehr Zeit drauf verschwenden können, glaube ich. Also überhaupt diese ganze Sequenz da in dieser Coca-Cola-AI-Werbung da, wo dann der Schnee hochfällt.
In dem Thomas Kincaid-Gemälde, ja, wie viel
CGI-Tier
das finde ich auch. Wenn wir jetzt mal über die formalen Aspekte sprechen. Ich fand, das hat auch einfach hässlich ausgesehen. Also
ja, ich musste irgendwie an diese Kitsch-Finalität von einem Film wie AI denken, aber da kommt natürlich auch die Düsternis da immer zu, wenn wir uns überlegen, die letzten Sequenzen von AI sind ja dieser letzte Tag von Mutter und Kind, der endlich irgendwie echt ist, die endlich zusammenfinden, aber vor dem Vorzeichen, die Menschheit ist eigentlich untergegangen und das hier ist eigentlich nur noch Simulation, das ist eigentlich so ein letztes Aufplumpen der Menschlichkeit am Ende, eigentlich unsere Existenz am Ende der Zeit. Und auch hier habe ich mich jetzt gefragt, okay, diese Aliens sind von uns gefoltert worden. Wir haben hier immer noch Echos von so Abu Ghraib und 9/11 und vielleicht auch diese Frage, wie gehen wir mit so anderen Diskursen irgendwie um? Aber es könnte natürlich auch immer noch sein, wie ihr schon gesagt habt, dass die uns jetzt unterwerfen. Und ich glaube schon, dass bei Spielberg auch immer eine Düsterheit ist, dass er kein reiner so Künstler des Lichts, kein Künstler des Überstrahlens aller Dinge ist, der am Ende dann eben so eine nivellierte Supermarkthelligkeit dalässt, sondern ich glaube, er weiß schon um die Schatten, aber ich weiß nicht so ganz, ob er diese Schatten wirklich versteht. Ja, in den letzten Jahren ist eine sehr offenkundige, sehr offensive Selbstreflexion da. Die Fablemans ist ein Aufarbeiten dieses großen Traumas, das überall Echos sind. Wir haben über Encounter of the Third Kind geredet, vor dem Ende der Vater verschwindet. Das ist natürlich auch irgendwie eine Beziehung dazu oder Hook oder sowas bilden das ja auch ab. Und genauso haben wir auch viele von diesen kritischen Künstlerfiguren. Also wenn ihr euch an Ready Player One zurückerinnert, da ist ja auch so ein Spielberg-Avatar im Zentrum, der an seiner Kreation zweifelt. Und ja, wir dürfen sicher auch viele Tendenzen der gegenwärtigen Popkultur auf irgendeiner Ebene Spielberg anlasten, aber wie schon gesagt, zum Beispiel an den verschiedenen Formen von Ermächtigung, die wir hier erleben, ich habe nie das Gefühl, er zieht daraus Konsequenzen. Ich habe nie das Gefühl, er hinterfragt seine Form zu bebildern und seine Form zu erzählen. Er erzählt immer nur mit eben den gleichen Methoden, mit den gleichen Werkzeugen davon, dass das natürlich auch Grenzen hat. Aber manchmal denke ich, er sollte vielleicht auf seinen Hammer, den er gerade zum Umgang irgendwie mit Porzellan halt irgendwie einsetzt, schauen und sich fragen, ob er da wirklich mit dem richtigen Werkzeug arbeitet. Und solange das nicht stattfindet, sehe ich hier auch kein interessantes, in sich geschlossenes, sich selbst bekämpfendes Spätwerk, sondern ich sehe da einfach nur jemanden, der zurückblickt und vielleicht so, wie wir das irgendwie hier bei diesen Begegnungen mit den Figuren, bei diesen Empathiemomenten mit Margaret haben, der irgendwie zwar glaubt zu wissen, was da im tiefsten Inneren eigentlich lauert und was zu tun ist, der aber nicht wirklich umdenkt, der nicht wirklich ablässt von seiner Perspektive. Und das frustriert mich so ein bisschen an diesem Film, dass ich nicht das Gefühl habe, mit diesem Befragen der eigenen Perspektive geschieht sonderlich viel, sondern er kann nicht lassen von der eigenen Macht, er kann nicht lassen von der eigenen Kontrolle über uns. Und das verdammt jemanden wie Spielberg für mich auf irgendeiner Ebene. Zuletzt vielleicht gehen wir noch mal ans Ende. Wir haben am Anfang über das Ende gesprochen, vielleicht reden wir auch am Ende noch mal über das Ende. Was würdet ihr denn sagen, wie geht man denn heute damit um? Gäbe es das ein Wunder, das uns alle umstimmt? Gäbe es das Bild? Gäbe es das Ereignis? Wenn morgen die Aliens kommen, verändert sich dann alles? Ich habe in zwei separaten Quellen, die nun wirklich sehr wenig miteinander zu tun haben, nämlich einerseits in der Kritik auf Jugend ohne Film, aber auch bei dem YouTube-Video von Belief, diesem ehemaligen Movie-Pilot-Moderator, gleichermaßen Referenzen auf die Epstein-Files gehört. Also gibt es denn Enthüllungen, Offenbarungen in den letzten Jahren überhaupt, die so sehr die Welt umstimmen könnten? Und was ich mich auch gefragt habe bei diesen letzten Sequenzen, ist das nicht eine sehr amerikanische Welt, die uns da präsentiert wird? Also fehlt da nicht, wie zum Beispiel bei Encounters of the Third Kind, das außerhalb? Wird der Blick, die Perspektive von Spielberg in seiner späten Karriere enger? Also reden wir vielleicht noch mal über die letzten 10 Minuten. Was machen wir mit solchen großen Bildern und Enthüllungen? Gibt es da irgendwas in der Gegenwart, das dem eine Entsprechung ist? Und was ist das denn für ein Blick auf die Welt? Weil das ist ja wohl irgendwie doch vor allem Amerika.
Ja, ist auf jeden Fall eine Mediendemokratie, die wir hier gezeigt bekommen. Ja, sorry. Habe ich dir jetzt?
Mach du das zuerst. Das ist auch ein Idealbild der Medien auf jeden Fall. Oder eine Medienlandschaft, die aufklärt, in der es auch noch irgendwie so zentrale Institutionen gibt, in denen, also denen das Lokalfernsehen fast irgendwie so ist wie früher Walter Cronkite oder sowas. Jemand, der als so Fackelträger für das Licht der Wahrheit engagiert ist. Das ist schon irgendwie auch so, allein die Tatsache, dass das über das Fernsehen geht und nicht über zuerst halt irgendwie ein Handy oder irgendjemanden, der das mitfilmt oder auf Insta oder auf TikTok hochlädt, das ist schon kurios oder? Aber sorry, ich öffne hier immer wieder neue Fragen. Vielleicht erst nochmal, was ist denn mit Bildern der Gegenwart? Können die uns ähnlich bewegen?
Es ist auf jeden Fall ein Film, der das Internet hasst und dem Internet nicht vertraut. Der Film glaubt daran, dass wenn alle noch mal am Times Square stehen und die großen Leinwände da anschauen und etwas gezeigt bekommen, dass dann eine Revolution stattfinden könnte, ein Paradigmenwechsel eingeführt wird. Und da sind wir, glaube ich, wirklich darüber hinaus. Und das ist auch das, was den Film am Ende wirklich so flach macht für mich. Nämlich dieser Glaube, dieser immerwährende Glaube an die Wahrheit. Da bin ich mitgegangen auf jeden Fall. Und auch den Wert der Wahrheit generell. Aber das macht ihn sehr dated halt eben. Ne? Da haben wir einfach eine zu fragmentierte Gesellschaft inzwischen über unseren Medienzugang, über unseren Medienkonsum. Wir sind da einfach zu weit auseinander. Ich meine, Ich frage euch einfach mal, habt ihr mitbekommen, dass wir eigentlich außerirdisches Leben nahezu bestätigt haben auf dem Mars? Also das ist auch eine Nachricht, die ich einfach fundamental für meine Existenz jetzt, das hat jetzt nichts im Alltag geändert, aber es ist schon, finde ich, für unsere menschliche Existenz eine Entdeckung, die nicht so große Überschriften kreiert hat, wie ich mir das vielleicht einfach gewünscht hätte. Also auf dem Mars wurde jetzt durch den Rover nochmal in einem Flussbett ein Muster in einem Stein gefunden, was nicht auszuschließen ist, mehr über Methoden, die man hier nachkreieren kann. Also das, also es muss quasi durch Bakterien oder andere Lebensformen dort halt eben entstanden sein in der Vergangenheit. Es lässt sich nicht hier anders nachkreieren. Es muss so passiert sein. Insofern hat die NASA eben nicht Alienleben bestätigt auf dem Mars, aber halt eben, man schließt aus, dass es anders passiert sein könnte. Und insofern, das hat niemanden interessiert hier. Und ich meine, die Epstein-Files, klar, das bewegt sehr viele Menschen, selbstverständlich. Und der Film hier hat das auch in Untertönen. Und es sollte die Leute mehr aufschrecken. Aber es führt am Ende zu nichts. Du hast eben ganz kurz vielleicht noch eine letzte Sache, Lukas. Dieses immerwährende Ansprechen von Themen erwähnt. Und das macht der Film ja ganz viel. Das endet auch in dem schwächsten Moment des Films, als dann Noah und Hugo einmal miteinander sprechen und halt in diesem selbstgebauten Haus, in diesem Set, der Self-Insert, also Spielberg, als Hugo einmal nochmal erzählen lässt, so, naja, Empathie, das ist unsere Supermacht, so kommen wir über unsere Probleme hinweg, nur so, das ist unser evolutionärer Vorteil gegenüber anderen Lebensformen, das müssen wir so nutzen und wir verschließen die Augen davor, aber der Film zeigt uns nie wie. Der Film spricht das an. Und genauso habe ich das Gefühl, dass ganz viele Sachen angesprochen werden, aber nichts passiert. Wir sind stuck, wir sind gefangen in unserer immer wiederkehrenden Kultur. Dafür ist natürlich Spielberg auch so ein bisschen selbst mit Schuld, dass er halt auch nichts Neues mehr findet und auch in Ready Player One nochmal neue Sachen aufwärmt. Aber ich habe jetzt zu viel gesagt, sorry.
Ich glaube auf jeden Fall, die Frage, Lukas, die du gestellt hast, die geht ein bisschen an dem vorbei, was Spielberg am Herzen liegt. Es geht ja gar nicht darum, dass man halt die große Neuigkeit hat, die uns alle zusammenfügt, sondern die große positive Neuigkeit, die die Welt zusammenführt. Und das sind eben nicht die Epstein-Files, also gerade die sind's nicht. Und ihr habt eben lange von, oder nicht lange, aber häufig von der Dunkelheit in Spielbergs Filmen geredet. Und selbst da würde ich so ein ganz bisschen gegen anpaddeln, dass es sie zwar gibt, aber dass ihr die eher da reinlegt, anstatt dass er sie erzählt. Es ist total tragisch, dass Leute bei Close Encounters of the Third Kind jahrelang verschwunden sind und was hat das mit deren Leben gemacht? Aber die Szenen gibt's nicht, sondern zu wunderbarer Musik kommen die da raus aus diesem Licht und es ist so schön, dass die wieder da sind. Wir haben sie lange nicht mehr gesehen und jetzt sind sie wieder hier. Bei War of the Worlds liegt die Welt in Trümmern, aber Tom Cruise mit seiner Familie und sogar der Junge hat überlegt, wir gehen nicht nochmal mit der Kamera über die Schlachtfelder. Wir gehen bei Minority Report nicht in die Straße, wo wieder Leute umgebracht werden, sondern Spielberg spart das aus, weil ihm, glaube ich, dieser Optimismus so wichtig ist. Weil ihm das so wichtig ist zu sagen, ey, wenn es etwas gibt, das uns zusammenführt, dann ist es, dass wir an tolle Sachen glauben, die unsere Welt besser machen. Und das ist schwer zu schlucken heutzutage, in einer Zeit, wo wir wirklich jeden Tag gefühlt einfach eine neue, desaströse Meldung bekommen, wie die Leute im Film. Und ich weiß nicht, also Sascha, du hast eben versucht, das Leben auf dem Mars einzuführen, aber auch das hat nicht die große Öffentlichkeitswirkung. Ich weiß nicht, welche wunderbare Neuigkeit es geben soll, die so positiv ist, dass wir quasi auf Spielbergsche Art und Weise in ein Happy End reingehen, dass wir quasi den Glauben an das Gute in der Welt zurückbekommen. Und ich wünschte, das gäbe es und ich finde es irgendwie schön, dass Spielberg diese Fackel unnachgiebig hochhält und da weiterhin in uns vertraut. Aber ich glaube, das ist der Punkt, an dem hier Generationen auseinandergehen. Dass das jemand ist, der aus einer Zeit kommt, in der es noch Zeichen und Wunder gab, während die Leute heutzutage so desillusioniert sind, dass nicht mal außerirdisches Leben, das nur unser Bestes will, uns daraus erretten kann.
Mein Gefühl war auf jeden Fall, ihr wird so eine Art Kant-Schneeball in einen Nietzsche-Vulkan der Gegenwart geworfen. Und diese Vorstellung von klarer Moral, von Objektivität und Subjektivität, das geht alles dann doch schnell eben in der großen Hitze unserer Zeit unter. Aber zuletzt bleibt hier ja noch immer die Christian Eichler-Gedächtnisfrage. Sascha, muss man diesen Film gesehen haben?
Es tut mir weh, aber nein. Es tut mir weh, das zu sagen als großer Spielberg-Fan, aber ich finde, es ist kein Film, den man gesehen haben muss, leider. Es gibt bessere Alien-Filme von Spielberg selbst, über gute Aliens, über böse Aliens. Es gibt bessere Filme über, wie ich eben schon gesagt habe, nahezu alle Themen, die der Film anspricht. Es tut mir sehr leid, aber leider nein.
Ja. Gute Aliens, böse Aliens, die Sitcom, die leider nur eine Staffel gehalten hat. Nun, ich muss sagen, wir nehmen deinen Schmerz und wir akzeptieren ihn. Und vielleicht können wir in das Haus deiner Kindheit zurückkehren, um mit ihm umzugehen. Aber Christoph, wie geht es denn dir? Muss man diesen Film gesehen haben?
Also ich habe ja dieses Jahr schon die Rezension zu He-Man geschrieben. Und trotzdem war mein albernster Kinomoment des Jahres, als eine Figur im Film ernsthaft sagt, wenn wir den Leuten erzählen, dass es Aliens gibt, dann verlieren sie den Glauben an Gott und dann bricht die Welt auseinander. Ich habe immer mit den Augen gerollt, wenn der Film versucht hat, seine großen Themen aufzumachen. Wenn es um Religion geht, wenn es um Empathie geht, wenn die Leute versucht haben, Dinge zu rationalisieren, zu optimieren und in ein glänzendes Licht zu rücken, die einfach nicht in den Diskurs unserer Gegenwart passen. Auf der anderen Seite hatte ich halt immer Spaß, wenn er es nicht gemacht hat. Ich habe schon öfter Emily Blunt erwähnt und die ist für mich wirklich der Grund, den Film zu sehen, weil ich so amüsiert war über das, was sie tut und auch mitgenommen an richtigen Stellen. Die Action funktioniert für mich, der Agenten-Thriller funktioniert für mich. Das ist nicht top of the crop, auch da habe ich Besseres gesehen, aber ich kaufe komplett den Science-Fiction-Action-Verfolgungsfilm und rolle immer mit den Augen, wenn es das Moralstück über die Werte unserer Zeit wird. Und ich glaube, das ist im Endeffekt mein Rat. Also wer profunde Abhandlungen über den Erstkontakt mit Außerirdischen leben will, der hat vorhin die Liste von Sascha gehört, die kann man rauf und runter gucken und wird besser bei rauskommen. Wer einfach kurzweilige, wirklich sehr gut produzierte Alien-Action sehen will und gucken möchte, wie Spielberg die heutige Welt wahrnimmt, der könnte hier, glaube ich, eine gute Zeit haben.
Nun, ich würde auch sagen, man muss diesen Film nicht gesehen haben. Ich finde eigentlich die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, die vielleicht auch Naivität, die sich vielleicht irgendwie, die das Visier hochklappt und sagt, hier bin ich verletzlich mit offenem Herz, stoß den Dolch hinein. Das kann ich respektieren. Ich bewundere, wenn Künstler das tun, aber hier muss ich leider vor Spielberg stehen und dann selber den Dolch zudrücken, denn ich glaube ihm nicht mal, dass er das glaubt. Es fühlt sich an wie ein alter Reflex, wie ein altes Werkzeug, das nochmal ausgepackt wird, wie die Wiederholung des ewig Gleichen und nicht wie ein wirkliches Ringen mit Fragen von Popkultur, Glaube, Wissenschaft, sondern es fühlt sich eben an, als würde er reflexartig weiterarbeiten in einem Modus, den er seit Jahrzehnten bespielt. Und mir fehlt der Glaube zu glauben, dass Spielberg glaubt, was er behauptet zu glauben. Ich stehe vor diesem Film und sage, nein, ich werde diesen Tag der Wahrheit nicht sein. Ich schalte das Lokalfernsehen einfach aus. Ich sah das Ende hier irgendwie so als eine Art fröhliche Spiegelung des Endes von Bogonia von Yorgos Lanthimos, wenn ihr euch an den erinnert, den ich auch nicht besonders schätzte, in dem dann auch am Ende so ein Bild der Menschheit uns gezeigt wurde in einer Montage, so wie es hier passiert. Nur habe ich das von Lanthimos doch mehr glauben können. Und da habe ich zumindest ihm abgenommen, dass er auch davon überzeugt ist, dass das ist, worauf wir hinabziehen. Worauf wir letztendlich, wo wir enden werden. Und das halte ich für den realistischeren Blick, ob das gut ist, ob dieser Pragmatismus oder dieser Nihilismus, der irgendwie uns alle langsam ergreift, vielleicht ein Problem ist, das von sich aus überwunden werden muss. Das ist sicher zu diskutieren, aber wenn das das Ziel ist, wenn wir über diesen Nihilismus, über unseren Zynismus hinwegkommen müssen, dann schaffen wir das nicht mit dieser seltsamen Schmalzbombe, mit diesem blinden Kindergekritzel von einem Film.
Hey, hier ist Christian nochmal mit der Erinnerung, dass ihr Cuts finanziell unterstützen könnt auf steadyhq.com/cuts und ihr müsst das natürlich nicht machen, ohne irgendwas zurückzubekommen. Es gibt zwei große Sachen, die man dann bekommt. Einerseits Zugang zu unserem Discord-Server, auf dem wir wirklich jeden Tag über Filme und anderes diskutieren, über Literatur, über Videospiele. Da gibt es Voice-Chats und Lesekreise, alles Mögliche. Und ihr erhaltet natürlich jeden Monat ein neues Special, in dem Lukas und ich zusammen mit einem Gast über ein Gesamtwerk reden und manchmal machen wir auch ein Mailbag, da ist gerade nämlich eins erschienen und im nächsten Special wird es um Neon Genesis Evangelion gehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unterstützt Cuts gerne auf steadyhq.com/cuts.
Wir sind am Ende dieser Diskussion angekommen, vielleicht empfehlen wir noch etwas. Christoph, hast du noch eine Empfehlung vielleicht im Filmbereich oder irgendeinen Text, einen Podcast, irgendetwas, das du in letzter Zeit produziert hast, eine Veranstaltung, wo du Leute gerne hinlocken möchtest? Was möchtest du vielleicht gerne noch pluggen jetzt am Ende des Podcasts?
Ja, ich bin gerade total auf einen Comicbuch-Trip. Mir wurden viele gute Sachen empfohlen und das ist für mich auf jeden Fall eine Vorbereitung auf den nächsten Supergirl-Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber ich mag das Comic, auf den da basiert, sehr. Und dafür wird es demnächst ein Gewinnspiel auf meinem Instagram-Account Christoph Schaut Filme geben. Also wenn ihr irgendwie Comics mögt, Woman of Tomorrow empfehle ich uneingeschränkt und werde demnächst verlost. Ich habe natürlich Backrooms gesehen und da spreche ich, glaube ich, nächste Woche mit Christian drüber. Auch da gibt es eine Menge Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Und
ja, die junge Generation, ja, genau, die jemanden wie Spielberg ablösen könnte.
Das war total spannend,
oder?
Also innerhalb von so kurzer Zeit Disclosure Day und Backrooms zu sehen und wirklich so zwei Generationen Kino. Und
fast 60 Jahre trennen die beiden, verrückt,
echt,
oder?
Abgefahren. Also es gibt auch so viele Berichte quasi, ist jetzt das neue Hollywood-Kino angebrochen, sind die jungen Regisseure, leider beide männlich, gerade die Speerspitze einer neuen Bewegung. Und ja, darüber werden wir bestimmt auch reden. Und ich bin besonders froh, auch wenn es noch ein bisschen in der Zukunft ist, dass wir uns gerade eine Jubiläumsvorstellung von Trainspotting unter den Nagel reißen konnten. Da gibt es mehr drüber zu sagen, wenn es soweit ist. Aber da hat dieses Jahr sein Jubiläum, war ein bisschen vom Verleih gesperrt. Aber wenn ihr in Hamburg seid, dann kommt er dieses Jahr auf jeden Fall nochmal auf die Leinwand.
Wunderbar. Vielen Dank, dass du die Zeit hattest, dass du dir die Zeit genommen hast. Sascha, gibt es bei dir etwas zu empfehlen?
Wir haben, Lukas, über viele Jahre hinweg einen Podcast gemeinsam gemacht, in dem wir auch mal über die Backrooms gesprochen haben, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ich freue mich auch sehr auf den Film. In diesem Podcast habe ich immer wieder am Ende über Jahre hinweg als Gag gesagt, die Leute müssten For All Mankind schauen, eine Science-Fiction-Serie über den Alternate History-Fall, dass die Russen zuerst auf dem Mond landen und dann das Space Race weitergeht. Jetzt gibt es das Spin-off Star City auf Apple TV Plus, das mir sehr gefällt und die russische Perspektive oder die sowjetische Perspektive damals zeigt und der Originalserie nichts nachsteht. Vielleicht sogar es schafft, ein bisschen besser, ein bisschen dichter zu erzählen. Meine persönlichen Sachen findet man immer auf pewpewpew.de, wo ich über alles blogge, was ich konsumiere, was ich schaue. Insofern ist da auch jeder Beitrag eigentlich als Empfehlung zu verstehen.
Und ich habe vor kurzem nochmal Encounters of the Third Kind geguckt und dachte, ah, ich weiß, was ich empfehle. Dangerous Encounters of the First Kind, den Film von Choi Hak, den Hong Kong-Actioner, ein wahnsinnig wütender, ein wahnsinnig politischer Film über Bombenleger, die dabei ertappt werden und nun von einer sadistischen Frau zu allerlei Taten gezwungen werden. Und das ist ein Film von solch einer Kraft, von solch einer Energie, sehr früh im Werk des Regisseurs, die wirklich jeder gesehen haben sollte. Es gibt verschiedene Fassungen. Ich glaube, er ist in Deutschland immer noch sehr schwer verfügbar, aber man wird schon an Dangerous Encounters of the First Kind irgendwie kommen. Schaut doch vielleicht diesen Film statt das, was uns Spielberg kredenzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.